ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Mehr als Sissi, Schnitzel und Schloss Schönbrunn hat unser Autor heute seine Geschichten überschrieben. Es geht nach Wien, inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wien ist voller Klischees, schöne Klischees, der Kaiserschmarrn, die Hofreitschule, die Kaffeehäuser und. Wien ist so eine Art riesiges Freilichtmuseum. Wir sind jetzt mit Michael Marek in Wien. Hallo Michael.
Moin Udo.
Du hast hier für deine Geschichten den Zentralfriedhof, das Hotel Imperial und den Walzerkönig ausgesucht. Klar, beim letzten ist es ziemlich eindeutig, aber warum dann insgesamt diese Auswahl?
Ja Udo, ich wollte ein paar andere Orte als die klassischen, du hast sie gerade genannt, besuchen und mir anschauen. Schließlich ist Wien ein bisschen mehr als die Prachtbauten, die jeder kennt, und die kulinarischen Klischees, Schnitzel und Sachertorte. Mich haben eher so andere Geschichten, vielleicht ein bisschen im Verborgenen interessiert, Orte, die eine andere Geschichte erzählen. Beispielsweise der Zentralfriedhof, einer der bedeutendsten Friedhöfe Europas, wie ja der Tod bei den Wienern zusammengehört mit dem Walzer. Oder das Hotel Imperial, du hast es genannt, das bedeutendste Hotel in Wien, wenn nicht für ganz Österreich, wo Politik gemacht worden ist, wo, wir kommen da vielleicht noch drauf zu sprechen, die Queen in einem falschen Bett lag. Und natürlich Johann Strauß in diesem Jahr, 200. Geburtstag. Die Fans, schon zu seiner Zeit war er ein Superstar. Er hat Locken verteilt auf der Straße. Und die Fans wussten nicht, sind es nun seine Locken oder sind es die von seinem Pudel? Er hatte nämlich Pudel. Also interessante Geschichten, ein bisschen der anderen Art.
Ja, das war jetzt schon mal ein ganz guter Überblick, nicht, über das, was uns da gleich erwartet. Und wir kommen natürlich auf eigentlich alles dann gleich nochmal zu sprechen, Michael. Wien, ein Freilichtmuseum, habe ich eben gesagt. Was ist denn mit deinen Worten Wien für dich?
Ja, ich würde das eher ein riesiges, lebendiges Theater nennen. Theater nicht nur wegen der großen Bühnen, die Oper, das Burgtheater, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Bühnen, aber auch wegen der Ringstraße beispielsweise, im Zentrum mit seinen Prachtbauten, die Kaffeehäuser, du hast sie auch schon erwähnt, wo viele Schriftsteller und Autorinnen zu Hause sind, angezogen worden sind. Wien ist eigentlich nie Kulisse, sondern immer ein Stück Inszenierung. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, weil demnächst die Saison anfängt, die Ballsaison. Über 450 Bälle wird es bis Faschingsdienstag geben. Da spielt Wien sich selbst. Ganz Wien nimmt daran teil. Die verschiedensten Professionen haben dort ihre eigenen Bälle. Die Zuckerbäcker, die Akademiker, die Flüchtlinge und sogar das Militär. Also irgendwie eine ungewöhnliche Form von Bühne.
Wien, eine Bühne, eine Inszenierung, damit sind wir dann auch schon bei den Klischees, nicht? Wer das erste Mal nach Wien reist, sollte diese Klischees aber schon mitnehmen, nicht, oder?
Ja, sicher, unbedingt, natürlich. Eine Sachertorte muss man probieren. Einmal mit der Fiakerkutsche durchs Zentrum, klar, und einmal im Stephansdom. Aber dann bitte zur Seite legen, mal die Postkartenbilder und das andere Wien entdecken. Es gibt so viel Geschichte, auch europäische Geschichte, die man dort entdecken kann.
Mit Michael Marek jetzt auf den schon erwähnten Zentralfriedhof, den Ort, an dem man Wien verstehen lernt.
Mit der BIM, wie die Wienerinnen und Wiener ihre Straßenbahn liebevoll nennen, geht es in den Südosten der Stadt zum Zentralfriedhof.
Es lebe der Zentralfriedhof!
Vor Tor 2, dem Haupteingang, riecht es am Würstelstand nach veganen und fleischlichen Spezialitäten. Gleich daneben warten Fiaker, um Kundschaft durch den zweitgrößten Friedhof Europas zu kutschieren.
Hinter einer Grabreihe haben wir einen Teil dieser Grasfläche einer neuen Widmung unterzogen. Hier passiert nun Urban Gardening mitten in Wien. Jene Menschen, die ohnehin ein Grab pflegen, die waren eingeladen, hier nun ein Beet sich auszusuchen und das zu beackern, zu pflegen, Gemüse und Obst zu setzen, was eben in den Sinn kommt.
Julia Stehring arbeitet für die Friedhöfe Wien GmbH. Das Unternehmen kümmert sich um die Pflege und den Erhalt der städtischen Friedhöfe. Stering begleitet mich über das 2,5 Quadratkilometer große, labyrinthartige Parkgelände. Auf 40 Parzellen bringen junge und alte Menschen Salatsetzlinge in die Erde, sprießen Karotten, Kräuter und Ringelblumen aus der Erde. Urban Gardening in Bioqualität, da keinerlei Pestizide verwendet werden dürfen.
Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Menschen auf den Friedhof zu holen, und zwar zu Lebzeiten. Denn Friedhöfe sind ganz, ganz wesentlich als Naherholungsgebiete mitten in der Stadt. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel auf den Zentralfriedhof spazieren geht, sieht man allerhand Tiere, bemerkt man allerhand Pflanzen, findet aber auch die Ruhe, die man braucht, um sich zu begegnen, um zu trauern, ein bisschen runterzukommen.
Friedhofsbesuche sind die nützlichsten. Sie dienen wie nichts der Belehrung und der Beruhigung.
Das schrieb einst Thomas Bernhard kurz vor seinem Tod. Der österreichische Schriftsteller hat Recht behalten. Nirgendwo kann sich ein sonst überall gestörter Kopf besser konzentrieren. Zwischen Totenruhe und Tomatensträuchern ist der Zentralfriedhof auch Naherholungsgebiet, Klimainsel und sozialer Raum.
Ein Friedhof ist ein Spiegel der Gesellschaft. Über viele Jahrhunderte hinweg schon spiegelt er wieder, was Menschen sich wünschen. Beispielsweise Regenwasserurnen, ja? Also die Beisetzung in einer Bronzekugel, in der eine Aschekapsel liegt. Und über die Jahre hinweg prasselt Regenwasser auf diese Urne. Und durch einen Schacht in der Mitte der Regenwasserurne sickert die Asche nach und nach ins Erdreich über. Ja?
Meine Brüder und Schwestern, es kommt heute die Zeit, der Tod.
Auf unserem Gang über den Zentralfriedhof treffen wir Stefan Riedel. Der Historiker kennt sich hier aus wie kein Zweiter. Mit ihm besuchen wir das Herzstück des Zentralfriedhofs. Mal opulent mit Marmor oder schlicht mit Ehrenkranz. Hier haben viele Prominente ihre letzte Ruhestätte gefunden.
Wir stehen jetzt hier vor einem der berühmtesten Teile des Wiener Zentralfriedhofs, nämlich vor den historischen Musikergräbern. Hier haben wir hinter uns zum Beispiel den großen Beethoven, direkt daneben Franz Schubert, ein paar Meter weiter Johann Strauss, der Walzerkönig und so weiter und so fort. Man hat sich überlegt, man könnte doch einfach berühmte Persönlichkeiten hier auf dem Zentralfriedhof bestatten. Schöne Idee, aber kleiner Haken an der Umsetzung, wie kommt man zu den Promis? Wohlgemerkt toten Promis. Also hat man die Idee geboren, bringen wir doch einfach die Promis, die wir schon in Wien herumliegen haben, auf den unterschiedlichen älteren Friedhöfen, hierher. Man hat also Personen wie Beethoven oder eben auch Schubert exhumiert, hat sie hergebracht und hier ein zweites Mal bestattet. Und bis heute gibt es an die 350 Ehrengräber hier am Zentralfriedhof und das Konzept boomt nach wie vor.
Keine Regel ohne Ausnahme. Mozart hat man nicht in einem Grab, sondern nur mit einem Denkmal geehrt, weil seine sterblichen Überreste auf dem 5 Kilometer entfernten St. Marxer Friedhof als verschollen gelten. Beethoven dagegen liegt tatsächlich auf dem Zentralfriedhof, allerdings mutmaßlich mit dem falschen Schädel, den man bei der Umbettung ins Ehrengrab 1888 auf dem Währinger Ortsfriedhof vorgefunden und eingepackt hatte. Im Vergleich dazu hatte Johann Strauss Sohn, den der Donauwalzer unsterblich gemacht hat, noch Glück. Ihm soll ein Grabräuber nur das Gebiss gestohlen haben.
Eines der am meisten besuchten Gräber am Wiener Zentralfriedhof ist jenes von Hans Hölzel alias Falco, das auch in der Gestaltung sehr ausgefallen ist. Sie haben einerseits einen ca. 3 Meter hohen Obelisken aus rotem Granit, der sehr fein geschliffen ist. Der Obelisk ist in der Kunstgeschichte immer wieder als ein Symbol für die Unvergänglichkeit von Ruhm verwendet worden. Dann haben sie direkt daneben eine Plexiglasscheibe, die einen Tonträger darstellen soll, der eben die Werke des Künstlers zeigt. Und am Ende, auf der Rückseite, ist diese Scheibe, diese überdimensionierte CD, wenn man so möchte, abgebrochen. Soll darstellen, das Werk des Künstlers wurde abrupt zu einem Ende gebracht durch seinen viel zu frühen Tod.
Ich brauch kein Pflanz, ich brauch kein Glanz, ich brauch kein schöne Leich. Ich komm auch ohne Kranz genauso gut ins Himmelreich.
In Wien musst du erst sterben, bevor sie dich hochleben lassen. Aber dann lebst lang.
Helmut Qualtinger, Wiens großer Satiriker und Schauspieler, wollte kein Ehrengrab, liegt aber genau in einem solchen. Unser Rundgang geht langsam zu Ende. Die Grabsteine werfen lange Schatten vor der untergehenden Sonne an diesem späten Nachmittag. Stefan Riedl rät zu einem letzten Abstecher in den Friedhofsshop,
wo man auch interessante und durchaus zum Schmunzeln anregende Merchandise-Artikel der Friedhöfe Wien finden kann. Darf ich nur ein paar meiner persönlichen Favoriten nennen. Es gibt hier zum Beispiel ein Tourensackerl mit der Aufschrift »Ich turne bis zur Urne«. Einer meiner persönlichen Favoriten ist ein Eiskratzer fürs Auto mit der Aufschrift »Bestattung Wien, mit uns kratzen Sie besser ab«. Mein absoluter Favorite ist ein T-Shirt mit der Aufschrift »Friedhöfe Wien, bei uns liegen Sie richtig«.
Das Glück und das Unglück, den Tod und die Schande und die Liebe und den Zorn und den Neid.
Der Wiener Zentralfriedhof ist eine Stadt der Toten und noch viel mehr ein Raum für die Lebenden. Für Spaziergänger, für Trauernde, für Musikliebhaber, für Neugierige und Gärtner. Hier begegnet man den Tod manchmal mit einem Lächeln, manchmal mit Tränen oder einem Gartenspaten. Aber immer mit Stil, denn hier liegen sie richtig.
Der Tod, das muss ein Wiener sein, genau wie die liebe Französin.
Michael, wer spaziert denn so über den Zentralfriedhof? Die Wiener selbst oder vor allem Reisende, also von außerhalb?
Ich würde sagen, das ist absolut bunt gemischt. Da sind zum einen die Touristen aus aller Welt, die wollen natürlich zu den berühmten Gräbern Beethoven, Falco und natürlich Johann Strauss. Vor allem Asiaten und Asiatinnen, die kennen sich dort schon im Vornherein gut aus. Aber ich habe auch viele Wienerinnen und Wiener getroffen, die einfach mal ihren eigenen Friedhof sehen wollten und gesagt haben, ah, das wusste ich gar nicht, wie viel Geschichte unserer eigenen Stadt hier enthalten ist. Und dann gibt es natürlich die, die die Ruhe suchen, die joggen gehen, eine Kutschfahrt durch den Friedhof machen. Also es ist bunt gemischt und es gibt sogar Gärtnereien dort, Kunstaktionen, ziemlich bunt, ziemlich spannend.
Friedhöfe sind ja auch immer eigentlich sehr, sehr schöne Parks, nicht? Das ist ja das, was du da gerade eben auch beschrieben hast. Lassen sich denn die Wien-Besuche mal über den Friedhof hinaus so ein bisschen einordnen? Worum geht's da? Vor allem Kultur oder Schmäh oder Kaffeehaus?
Also ich würde sagen, Udo, das eine geht nicht ohne das andere. Alles zusammen muss man denken. Die meisten kommen natürlich wegen der Kultur. Oper, Museen, Musik, das ist natürlich, was Wien so interessant macht. Aber ohne den Wiener Schmäh, diese ganz besondere Form des Humors, sarkastisch, trocken, immer auch gesellschaftskritisch, geht das auch nicht und macht die Hochkultur erst genießbar. Und der Kitt dazwischen, würde ich sagen, das ist das Kaffeehaus. Da sitzen sie alle, die Studenten, die Kulturfans, die Touristen, die Pensionisten. Also es ist dieser Dreiklang, der macht das Besondere erst aus.
Michael, ein langes Wochenende in Wien. Wo kommt man unter? Was ist denn, ich nenne es mal, Wien standesgemäß?
Ja, das hängt natürlich vom Geldbeutel ab. Standesgemäß ist natürlich Hotel Imperial und Hotel Sacher, Fünf-Sterne-Hotels, Prunk, Protz, Kaiserzeit. Aber man muss sich das leisten können. Aber man muss ja nicht unbedingt im Fünf-Sterne-Bett schlafen. Es gibt viele andere kleine Hotels in alten Palais, charmante Boutique-Hotels, die genauso viel Flair haben. Entscheidend ist aber, man sollte direkt vom Bett in die Stadt gehen. Man sollte zentral eigentlich versuchen zu wohnen und zu schlafen.
Jetzt in ein Hotel Mythos mit Michael Marek ins Hotel Imperial.
Von außen wirkt das sechsstöckige Hotel wie ein Stadtpalais, mit eleganter, hellgetünchter Fassade und klassizistischen Ornamenten. Die Drehtür am Eingang ist eine Sonderanfertigung. Sie lässt sich vollständig öffnen, damit für Staatsgäste der rote Teppich ausgerollt werden kann und so dick, dass er Schritte beinahe verschluckt. In der Lobby gibt es kostbare Antiquitäten, stilvolle Möbel, meterhohe Wände und mit Seide bespannt. Alles wirkt wie eine Bühne, auf der die Gäste die Hauptrolle spielen.
Grüß Gott, mein Name ist Michael Moser. Ich habe hier 31 Jahre im Imperial als Chefportier gearbeitet und bin der Archivar des Hauses. Also wir haben so viele alte Sachen vom Hotel und da hat mir der Rechter gebeten, ich soll das machen. Habe unten ein kleines Kammerl und da sammle ich.
Das kleine Kammerl, nur wenige Schritte von der Fürstensuite auf der Belletage entfernt, ist heute das Reich von Michael Moser. Zwischen Regalen und Schmuckkartons voll alter Briefe, Fotos, Speisekarten aus dem Kaiserreich, Zeitungsartikeln aus der Zeit des Kalten Krieges und historischem Silberbesteck von 1890 verwaltet er das Archiv des Hauses. Heute ist der Pensionär im dunkelgrünen Janker und mit roter, moderner Designerbrille so etwas wie das Gedächtnis des Hotels.
Es gibt so viele Gossips, die nicht richtig sind, die wir korrigieren wollten. Zum Beispiel, es ist nicht aus der Welt zu schaffen, dass der Kennedy bei uns gewohnt hätte. Es tut uns so leid, dass er nicht gewohnt hat, aber man muss es korrigieren. Es war damals das Treffen Khrushchev und Kennedy in Wien. Khrushchev hat bei uns gewohnt, also bei uns im Imperial, und der Präsident Kennedy in der Botschaft.
Einst gehörte das Imperial als Privatresidenz dem Herzog von Württemberg und seiner Frau, Erzherzogin Marie Therese. Im Zuge der Wiener Weltausstellung 1873 wurde das Gebäude verkauft und zum Luxushotel umgebaut. Rasch entwickelte sich das Imperial zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt der Monarchie. Mit dem Ende der Habsburger Dynastie öffnete es sich dem internationalen Publikum. Stars und Sternchen, Künstler und Politiker füllten die Gästebücher mit ihrem Namen. Louis Armstrong, Chaplin, Gandhi, Gorbatschow, Hitchcock. Manche Staatsbesuche sind Michael Moser besonders in Erinnerung geblieben. Dann reihen sich draußen vor dem Hotel die Limousinen aneinander. Dazu Fahnenmasten mit der österreichischen und EU-Fahne sowie wechselnd die Nationalflaggen der Staatsgäste.
Wie die englische Königin da war, hat der englische Königshof war ein bisschen konsterniert, dass sie in einem normalen Hotelbett schlafen muss. Wir haben ein wunderbares Möbelmuseum in Wien, das Bundesmobiliendepot. Und von dort kamen die Möbel. Unsere Möbel wurden in ein Lager gegeben. Die Bilder kamen vom Kunsthistorischen Museum.
Man hat das Mobiliar quasi ausgetauscht.
Ja, damit eben niemand sagen kann, er hat im gleichen Bett geschlafen wie die Queen.
Moser öffnet die schwere Flügeltür zur Fürstensuite. Die Vorhänge aus schwerem Brokat sind zurückgebunden. Das Tageslicht fällt auf ein Sofa-Ensemble mit Löwenfüßen. Neben dem Esstisch steht ein schwarzer Flügel von Bösendorfer, auf dem angeblich einmal Leonard Bernstein improvisiert haben soll. Im Salon der 160 Quadratmeter großen Gästezimmers liegen auf dem Esstisch mehrere, jeweils 100 Seiten starke Gästebücher. Nicht alle Handschriften konnte Moser entziffern und zuordnen, doch bei Karl Lagerfeld fiel es ihm leicht. Der Modeschöpfer verzierte, ganz unbescheiden, eine Doppelseite mit großflächigen Zeichnungen. Lagerfelds Besuch verlief unkompliziert, während bei Staatsgästen enormer Aufwand betrieben wird, erklärt Moser schmunzelnd.
Wir bekommen einen offiziellen Fahrplan, nennen wir das, von der Direktion. Wie wir die Herrschaften anzusprechen haben, wann die Fahne aufgezogen wird, wann der Balkon drapiert wird, wann die Wagenmeister die weißen Handschuhe anziehen müssen, welche Zeitungen der Portier besorgen muss, wann der Page welche Blumen übergibt, wer das Frühstück macht, und der Wahnsinn hat Methode eigentlich.
Wer das Imperial betritt, spürt den Hauch der Geschichte. Rechts vom Eingang führt eine geschwungene Marmortreppe ins erste Obergeschoss. Überall an den Wänden Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, vergoldete Rahmen, rote Seitentapeten. Auf den Gängen dämpfen weiche Teppiche die Geräusche, das Licht ist warm, fast wie ein Kerzenschein. Hier begann Moser 1983 als junger Portier seine Karriere und erfüllte diskret die Wünsche der Gäste.
Der Michael Jackson war hier und hat den Direktor gesagt, er würde gerne ein Schloss kaufen in Niederösterreich oder in Burgenland. Und er möchte jemanden haben, der ihn dorthin bringt, aber kein Taxi und keine Limousine. Und der Direktor hat gesagt, ich habe da zwei sehr nette Leute, die Susanne und den Franz. Und die haben einen orangen Opel Kadett. Und wenn sie wollen, können sie mit denen mitfahren. Der hat gesagt, ja, das mache ich. Dann sind sie da zwei Stunden herumgefahren. Kein Mensch hat je gedacht, dass da der Michael Jackson drin sitzt.
Es sind diese kleinen, oft beiläufigen Momente, die Moser sammelt wie andere Briefmarken. Über 150 Jahre hinweg gehört das Imperial zur österreichischen Kapitale. traditionsbewusst, manchmal eitel, stets ein Ort der Begegnung und des Wandels, auch im Umgang mit dem eigenen Personal.
Der erste Chefbartier nach dem Krieg war ein österreichischer Spieß. Da hatten wir 20 Pagen, die hatten jeden Tag einen Pagenappell. Die mussten die Fingernägel herzeigen, die Haare durften nicht auf dem Kragen ankommen. Und da haben wir keine Namen gehabt, die haben eine Nummer gehabt. 7 komm her, 11 geh auf die Post, 13 vor dorthin. Also das war wirklich 50er Jahr. 12 komm her und geh mit dem Dackel spazieren. Es waren andere Zeiten.
Heute sortiert Michael Moser die Geschichte des Hauses nicht nur für sich, sondern auch für kommende Generationen. Ein stiller Ort, ganz anders als die prunkvolle Hotellobby, aber voller Stimmen, die von Wien, der Welt und dem Leben in einem Grand Hotel erzählen. Filmregisseur Wes Anderson ließ sich für seinen wunderbaren Kinofilm Grand Budapest Hotel von Michael Moser inspirieren und hat ihn augenzwinkernd auf der Leinwand verewigt. Etwa in jener Szene, in der Filmconcierge Monsieur Gustave ins Publikum fragt, wo ist eigentlich Moser?
Mr. Moser?
Ja, Monsieur Gustave.
Verstehe ich das?
Ich saß im Kino mit meiner Frau und habe sie so gerempelt und gesagt, das bin ich. Niemand im Kino hat natürlich gewusst, aber ich habe es gewusst. Und es steht auch freundlicherweise, wenn Sie den Film suchen, steht auch, wer den Mr. Moser spielt. Also das ist...
Michael, und jetzt, das muss natürlich sein, zum Strauß, ohne den geht es schließlich nicht, an der schönen blauen Donau, die heimliche Hymne Wiens. Spürt man das oder besser die in den Straßen der Stadt?
Ja, das spürt man definitiv, gerade in diesem Jahr, aufgrund des Jubiläums. Kaum eine andere Stadt klingt, glaube ich, so nach Musik wie Wien. Egal, ob du vor der Oper stehst, wenn du die Straßenmusikanten hörst, aus den Häusern, überall ist Walzermusik zu hören, die Donau, der Donauwalzer. Also es ist auch ein Stück Lebensgefühl, nicht nur Gesellschaftstanz. Für die Wiener ist das wirklich eine Art von Lebensgefühl. Aber klar, andererseits, Strauß ist natürlich auch Tourismus, Marketing. Die Stadt verkauft ihn wie ein Popstar, den er schon zu seiner Zeit war. Ja, so ist das.
200. Geburtstag des Walzerkönigs, hast du eben erwähnt. In diesem Jahr kann man das noch miterleben. Lohnt es sich, allein deswegen dorthin zu fahren?
Auf jeden Fall. Wien feiert Strauß mit wunderbaren Konzerten. Es gibt Ausstellungen, es gibt experimentelle Kunst auch dazu. Ein Festspieljahr und nicht nur Dreivierteltakt Walzerseligkeit, sondern auch Veranstaltungen, die wehtun, die die andere Biografie der Familie Strauß erzählen. Und es gibt ganz ungewöhnliche Orte auch. Der Zirkus Roncalli beispielsweise macht eine Operette, die trifft auf zerzensisches Poptheater. Also eine spannende Mischung, was man dort erleben kann. Und ich habe vorhin gerade noch mal nachgeschaut. Der Katalog für dieses Jubiläumsjahr sind fast 300 Seiten mit Veranstaltungen. Also Wahnsinn.
Operette trifft auf zirzensisches Poptheater. Da denke ich später noch mal kurz drüber nach, wie sich das wohl anschaut und anfühlt. Jetzt auf den Spuren der Superstars Strauß durch Wien.
Station Nummer 1. Wir stehen vor einem berüchtigten Objekt in Wien, einem zentralen Objekt.
Berüchtigt ist sehr schön, das gefällt mir. Wir stehen vor der Wiener Staatsoper. Die ursprünglich Hofoper hieß natürlich, als sie gebaut wurde im italienischen Renaissance-Stil. Und zwar eröffnet in den 1860er Jahren, Ende der 1860er.
Ilse Heigert ist Johann Strauß-Expertin und Stadtführerin. Mit ihr bin ich in Wien unterwegs, auf den Spuren des Walzerkönigs, an den Orten, wo er einst gelebt, gespielt und geheiratet hat.
Und dieses Opernhaus, das normalerweise nur für Opern geöffnet ist, ist einmal im Jahr für eine Operette geöffnet. Und das ist natürlich die Fledermaus und das ist natürlich zu Silvester. Am Abend wird auch im Fernsehen jedes Jahr um 20.15 Uhr die Fledermaus gespielt. Das ist einfach ein Feel-Good-Stück.
Johann Strauß' Sohn war bereits zu seiner Zeit ein echter Superstar, sagt Heigert. Und ich werde das auf unserer Tour immer wieder hören. Übrigens trug sein berühmter Vater, ebenfalls Komponist, den gleichen Namen. Aber keine andere Musik steht so für Wien wie die von Strauß Junior.
Wir stehen jetzt vor unserer sozusagen zweiten Station, und zwar ist das Theater an der Wien. Heutzutage heißt es Musiktheater an der Wien. Warum sind wir hier? Viele Uraufführungen haben hier stattgefunden. Und hier wurden auch viele, viele Aufführungen von Johann Strauss selber dirigiert natürlich.
13 seiner insgesamt 15 Operetten wurden im Theater auf der Wien uraufgeführt. Bekannt war er für seinen eigenen Stil. Strauss trug eine kleinkarierte Hose, einen schwarzen Frack, eine weiße Weste sowie einen Halsschmuck. Und er hatte eine körperbetonte Bewegungschoreografie beim Dirigieren.
Man sagt ihm ja nach, dass er so ein schöner Mann war und auch natürlich durch das Talent so seine Ausstrahlung hatte, dass die Mädels und Frauen also teilweise in Ohnmacht gefallen sind, wenn er auf die Bühne gekommen ist. Ja, der schöne Shani. Shani war sein Spitzname.
Nächste Station, das House of Strauss, ein interaktives Museum über die Geschichte der Familie Strauss. Im historischen Strauss-Saal finden auch heute noch Konzerte statt. Und hier sind wir mit einem Verwandten der Familie verabredet, Eduard Strauss.
Okay, also ich stelle mich immer mit einem Stammbaum vor. Da haben Sie den Papier und da haben Sie die Musiker in Großbuchstaben, Vornamen. Da haben wir Johann Strauss Vater, Johann Strauss Sohn, Josef Eduard. Wir nummerieren nur die Musiker. Der Johann Strauss Sohn ist mein Urgroßonkel. Ja.
Im Hintergrund läuft die Tritsch-Tratsch-Polka. Strauss komponierte sie als eine ironisch-musikalische Replik an die satirische Wochenzeitschrift Tritsch-Tratsch. Diese druckte 1858 eine spöttische Karikatur des Walzerkönigs in der Serie Wiener bekannte Persönlichkeiten. Johann Strauss und die Nationalsozialisten, das ist ein eigenes Kapitel im Haus auf Strauss. Dort erfährt man, wie die Nazis seine Musik als sogenannte deutsche Kunst für sich reklamierten. Dabei hatte Strauss eine jüdische Herkunft, die das NS-Regime durch Dokumentenfälschung zu vertuschen suchte.
Und da hat der Goebbels gesagt, das kann man nicht lassen, weil der Hitler hat den Strauss so gern. Und wir können ja nicht den Strauss jetzt verbieten, weil er 8 Leute ist. Also muss er arisch werden. Hat man ihn arisiert. Durch diese plumpe Fälschung. Das Taufbuch wurde nach Berlin geschickt. Dort wurde das dann schlecht kopiert. Und da wurde dieser Passus rauskopiert. Stempel gezeichnet Reichssippenamt.
Auf unserer Strauß-Tour geht es weiter mit der BIM zum Karlsplatz. Dort spielte sich im Schatten einer barocken Kirchenkuppel für Strauß ein besonders romantisches Kapitel in seinem Leben ab, wie Ilse Heigert erzählt.
Die Karlskirche ist deswegen auf unserem Rundgang, weil Johann Strauß hier geheiratet hat.
Und zwar seine erste Frau, Jetti Treffs, eine Opernsängerin. Insgesamt war Strauß 13 Mal verlobt und 3-mal verheiratet. Eigene Kinder hatte er mit keiner seiner Frauen. Die Locken von Johann Strauß waren ein begehrtes Gut unter seinen weiblichen Fans.
Es gibt auch diese wunderschöne Anekdote von Johann Strauß. Er hatte wunderschön dichtes Haar wirklich bis zum Schluss, obwohl er sich dann gefärbt hat, schwarz, gell? Er war sehr eitel. Aber man kann ja nicht jetzt jedem weiblichen Fan eine Locke geben, weil dann wird man früher oder später eine Glatze haben. Und da kam angeblich seine liebe Frau Jetti drauf, immer so ein paar schwarze Pudeln mit sich herumzuführen und die schwarzen Locken einfach den Pudeln abzuschneiden. Und so weiß man bis heute nicht, wer eine Pudellocke hat oder eine von Johann Strauß.
Des Pudels Strauß.
Des Pudels Strauß, genau. Ja.
Letzte Station, der Wiener Stadtpark. Dort blitzt zwischen Bäumen eine vergoldete Figur. Die Statue von Johann Strauß Sohn ist das meist fotografierte Denkmal Wiens und das Selfie für die digitale Sofashow zu Hause ein Must-Do. Der Komponist steht eingerahmt von tanzenden Flussnixen, die, je nach Perspektive, den Zauber, aber auch die Verlockungen der Donau verkörpern. Eine Szene wie aus einer Operette, ein bisschen verklärend, ein bisschen frivol, so wie der Walzer. Ein Tanz, der Männern und Frauen körperliche Nähe erlaubte, auf offener Bühne, damals im 19. Jahrhundert.
Das war ein Skandal am Anfang, der Walzer war ein Tanz für die Unterschicht. Es war ganz, ganz ungehörig, eine fremde Frau oder einen fremden Mann so nah zu halten. Aber das hat sich durchgesetzt, weil das natürlich jeder gern mochte. Und so ist der Walzer also ein bisschen so eine lebensbejahende und vielleicht ein bisschen realitätsverweigernde Art der Musik.
Georg Kreisler hat das ja gesagt.
Genau.
Wien, ja. Wein und Walzer.
Das sind die Elemente der Ablenkung.
Absolut. Ich kann es auch von mir bestätigen, das funktioniert. Ja.
Michael, das war jetzt schon eine ganze Menge Wien, aber irgendwie noch nicht genug. Ist ja ganz klar, ne? Was fehlt, was muss unbedingt noch kurz erwähnt werden?
Ja, Wien ist eine Stadt der Kontraste. Das sollte man sich, glaube ich, anschauen. Also, du hast wunderbare Prachtbauten und daneben hast du Friedensreich Hundertwasser Kunsthaus. Muss man sich unbedingt anschauen, finde ich. Oder die Albertina, die Heidi Horton Collection, zwei wunderbare Museen. Das funktioniert alles nebeneinander. Vielleicht zwei Geheimtipps, die man vielleicht nicht so auf der Tagesordnung hat. Es gibt ein wunderbares kleines privates Museum über die Geschichte des dritten Manns, diesen Film von Orson Welles über die Nachkriegszeit. Da erfährt man unglaublich viel über die Stadtgeschichte. Unbedingt hingehen. Und vielleicht, scheint ein bisschen abwegig zu sein, das BIM-Museum. BIM, du weißt es vielleicht, so nennen die Wienerinnen und Wiener ihre Straßenbahn. Und das hat eine irrsinnige Bedeutung. Die wurde zusammen mit der Ringstraße sozusagen dort eingeführt im 19. Jahrhundert zur Weltausstellung. Und in diesem Museum kann man mit diesen alten Straßenbahnen fahren, sie besichtigen und gleichzeitig lernt man was über die Stadtgeschichte.
Sehr schöne Tipps nochmal eben, Michael. Mit Michael Marek haben wir Wien kennengelernt im Straußjahr. Das klingt jetzt noch so ein bisschen nach. Danke dir.
Vielen Dank, Udo.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Karin Huxdorf, Jonas Teichmann und Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.